Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann ja schon viel über Grundwasser sagen, aber eins ist sicherlich vorrangig, nämlich dass Grundwasser für uns Menschen eine ganz besondere Bedeutung hat. Und es wird hier in der Sommerpause 2026 an mindestens zwei verschiedenen Stellen über das Überthema Grundwasser gehen und natürlich auch um die Frage, was der Boden eigentlich damit zu tun hat und wie der Boden mit dem Grundwasser zusammenhängt. Da habe ich mir heute eine tolle Gästin eingeladen, Caroline Winter. Hallo Caroline und herzlich willkommen im Zollcast.
Ja, hallo, schön, dass ich da bin. Freut mich für die Einladung.
Ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden über dieses große Verbundprojekt Lorch, was vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert wurde und initiiert wurde. Und du bist ja da in einem Teilprojekt tätig gewesen, Stressres, Monitoring und Modellsystem zur Beurteilung von Stress auf Grundwasserressourcen und Trinkwassermanagement. Das ist der vollständige Titel. Vielleicht zum Einstieg, weil ja viele von diesem Projekt noch nichts gehört haben. Was macht denn eigentlich Stressres? Kannst du das mal kurz runterbrechen, damit wir wissen, worauf wir uns gleich einlassen?
Klar, natürlich. Also es geht insgesamt bei diesem Projekt so ein bisschen um Stressoren für das Grundwasser. Das heißt, dass unser Grundwasser mit zunehmendem Klimawandel und Veränderungen im Klima zunehmenden Stress ausgesetzt ist. Und das bedeutet, wir haben auf der einen Seite teilweise weniger Wasser zur Verfügung, wenn wir zum Beispiel Trockenperioden haben. Wir haben aber auch Stoffbelastungen wie zum Beispiel Nitrat, die in das Grundwasser gelangen und einen zusätzlichen Stress auslösen. Und wir haben damit verbunden dann auch Nutzungskonkurrenzen, das heißt unterschiedliche Stakeholder, die alle irgendwo Interesse an diesem Grundwasser haben. Und deswegen versuchen wir in Stressres quasi durch so ein digitales Echtzeitmonitoring und ein integriertes Modellsystem, insbesondere für landwirtschaftliche Trinkwassergewinnungsgebiete, also die Gebiete, in denen das Grundwasser sich bildet, was wir dann ins Trinkwasser geben, diese Stressoren abzubilden und Szenarien abzubilden und zu verstehen, wie viel Wasser und zu welcher Qualität wir zur Verfügung haben.
Wow, also das ist ein spannender Kosmos, in dem ihr euch bewegt. Und du hast jetzt schon erklärt, es gibt also ganz viele unterschiedliche Perspektiven, die man auch auf das Thema Grundwasser einnehmen kann. Wir werden uns heute mit einer Perspektive etwas genauer beschäftigen. Aber zunächst ist ja natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, die jetzt sagen, also damit Grundwasser, da könnte ich mir schon vorstellen, mich auch damit zu beschäftigen. Deswegen, mit wem rede ich denn hier eigentlich, liebe Caroline? Und wie bist du eigentlich zum Grundwasser gekommen? Was hat dich da hingebracht?
Ja, das ist eine gute Frage, weil zum Grundwasser kommt man ja gar nicht so einfach, weil das Grundwasser ja genau die Komponente ist, die wir normalerweise überhaupt nicht sehen. Also das heißt, Grundwasser ist ja die größte Süßwasserressource, die wir haben. Und das macht den Großteil von unserem Trinkwasser aus. Aber im Alltag, jetzt kommen wir damit außer an unserem Wasserhahn gar nicht in Berührung. Das Wasser ist verborgen im Boden. Das heißt, es ist gar nicht so offensichtlich, da hinzukommen. Aber genau das macht es auch irgendwie so spannend. Also dadurch, dass wir das Grundwasser nicht sehen, wissen wir auch oft gar nicht, wie es dem Grundwasser geht. Also wir wissen nicht, nimmt die Menge ab, nimmt die Menge zu. Wir wissen nicht genau, was für Verschmutzung ist gegebenenfalls im Grundwasser. Und genau deswegen ist es ein Thema, was für die Forschung auch so wichtig ist und wo wir wirklich uns anschauen müssen, was mit diesem Grundwasser passiert und wie es dem geht, sozusagen. Und ich bin akademische Rätin an der Professur für Umwelthydrosysteme an der Uni Freiburg. Und akademische Rätin, vielleicht auch zur Erklärung, das ist so eine Art eierlegende Wollmilchsau in der Forschung. Das heißt, ich mache Lehre, ich sitze in vielen Unigremien rum und nebenbei mache ich eben auch noch Forschung. Und ich habe aber relativ viel Freiraum an den Dingen zu forschen, die mich interessieren. Also ich bin jetzt gar nicht auf ein spezifisches Projekt angestellt, sondern kann in verschiedenen Projekten mitwirken, die ich persönlich spannend und relevant finde. Und hier zählt das Grundwasser und bei mir jetzt insbesondere die Wasserqualität und die Grundwasserqualität mit rein.
Wow, und da muss es ja, wenn du sagst, du hast viele Freiheiten, das heißt, du hast dich irgendwann auch mal aktiv dazu entschlossen, in den Bereich Grundwasser reinzugehen, im Bereich Grundwasser zu forschen und auch zu lehren. Wie kommt man dazu? Was hat dich da so gecatcht?
Also genau, ich unterrichte generell im Bereich Hydrologie, also quasi in allen Wasserbereichen und in all diesen Wasserbereichen relativ viel zu Wasserqualität. Was mich an dem Grundwasser interessiert, ist halt besonders diese hohe gesellschaftliche Relevanz. Ne? Also genau das, dass es halt unser Trinkwasser ist und dass es für uns alle extrem relevant ist, wie es unserem Grundwasser geht. Und das ist in Deutschland so, das ist aber auch weltweit so. Und das heißt, dieses Grundwasser ist so dieser Hidden Champion unter den Wasserressourcen, weil wir quasi unheimlich davon abhängen, es aber wenig sehen und wenig mitbekommen, wie es dem Grundwasser geht.
Ja, das ist ein hervorragender Übergang eigentlich zu unserem nächsten Themenblock, weil wir uns ja vorgenommen haben, auch mal grundlegend über Grundwasser beziehungsweise über ein Produkt zu sprechen, was sich maßgeblich auch durch die Ressource Grundwasser speist, nämlich unser Trinkwasser. Ja, das Wasser, was die meisten sehen tatsächlich in ihrem Alltag, das kommt aus dem Wasserhahn und liegt zu Hause an, als wäre es eine große Selbstverständlichkeit. Wir werden sicherlich auch noch rausarbeiten, dass es das möglicherweise nicht ist, vor allem nicht in der Qualität, in der wir es alle jeden Tag genießen können. Aber vielleicht kannst du uns erstmal einen kurzen Einstieg geben. Dieses Trinkwasser, was am Wasserhahn oder auch im Supermarkt irgendwie zu uns kommt, woher kommt denn das eigentlich? Ist das jetzt nur Grundwasser, Oberflächenwasser gemixt? Wie sieht denn das aus?
Also das kommt sehr darauf an, wo wir gerade wohnen. Also genau, ich wohne hier in Freiburg. In Freiburg selber kommt das Wasser auch von verschiedenen Quellen. Da, wo ich wohne, kommt das Wasser insbesondere aus dem Schwarzwald und eben aus dem Grundwasser. So wie über 70% des Trinkwassers in Deutschland aus dem Grundwasser kommt. Das kommt immer aus irgendwie lokalen Quellen. Wir versuchen zu vermeiden, Grundwasser ewig weit zu transportieren, weil das natürlich auch Kosten hat. Wir haben zusätzlich in Deutschland auch andere Quellen für Trinkwasser. Das sind Oberflächengewässer, das können Talsperren sein, in denen Wasser gesammelt wird. Das können Sachen sein wie Uferfiltration, das heißt, dass aus Oberflächengewässern das Wasser durch die Ufer gefiltert wird und dann durch einen Brunnen wieder extrahiert wird. Das ist im Endeffekt auch Grundwasser, aber das Grundwasser, was halt vor sehr kurzer Zeit noch Oberflächenwasser war, also so ein bisschen so eine Mischform. Genau, aber insgesamt haben wir sehr unterschiedliche Quellen. Der Hauptteil von unserem Trinkwasser ist Grundwasser.
Und du sagst jetzt schon regional. Das heißt, auch die Wässer, die ich jetzt im Supermarkt kaufe, sind natürlich auch regional irgendwo gezapft und unterscheiden sich in ihrem Nährstoffgehalt beziehungsweise in der Ionenfracht, die sie ja mitbringen. Ne? Ich bin ja ursprünglich Chemielehrer und das ist so im Chemieunterricht das Typische, wenn man so das erste Mal Ionen einführt. Die Schülerinnen und Schüler sollen in Vorbereitung auf diese Stunde mal Mineralwasserflaschen, Etiketten mitbringen. Mhm. Und dann sind die immer ziemlich erstaunt, dass diese Ionenfracht, die dort auch notiert ist, immer ziemlich unterschiedlich ist, ja, von Wassersorte zu Wassersorte. Und das ist eben auch diese Regionalität, ne?
Genau, das ist das, was im Endeffekt, das Grundwasser ist ja in unterschiedlichsten Aquiferen, also Aquifere sind quasi die Zonen unter der Erde, in denen das Wasser gespeichert ist, das kann in so Poren zwischen Kiesen sein, das kann in Klüften von Steinen sein und aus all diesem Gestein und diesem Untergrund lösen sich die unterschiedlichsten Stoffe im Wasser. Das macht jetzt erstmal überhaupt nichts. Also da haben wir, weiß ich nicht, Stoffe wie Magnesium, Calcium im Wasser, die wir an sich ja auch manchmal als Nährstofftabletten zu uns nehmen. Das kann sich aber eben regional sehr stark unterscheiden. Und dann haben wir halt zusätzlich Stoffe, die in das Grundwasser von oberhalb gelangen können. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwo auf einem Feld düngen und dann Teile von diesem Dünger nicht von den Pflanzen aufgenommen werden und das dann versickert, dann können eben auch Stoffe, die wir eher weniger haben, ins Grundwasser gelangen. Man sollte was schon sagen, dass das Trinkwasser oder das Leitungswasser, was wir haben, in Deutschland und in der ganzen EU sehr strengen Richtlinien unterliegt. Das heißt, auch wenn wir jetzt über Verschmutzung vom Grundwasser reden, dann ist das im Endeffekt meistens erstmal ein Problem für Wasserbetreiber, weil die schlechtes Wasser quasi nicht als Leitungswasser in die Rohre geben können. Also das heißt, unser Leitungswasser an sich ist sicher und ist sehr gut gesichertes und qualitätsgechecktes Trinkwasser. Und eben auch irgendwie eine Ressource, die wir in unserem Alltag gut anknüpfen, also auf der wir vertrauen können im Endeffekt. Und die auch klimarelevant oder deutlich klimafreundlicher ist, als jetzt irgendwie Flaschenwasser im Supermarkt zu kaufen. Das ist auch was ich immer ganz gerne nochmal dazu sage. Wir haben mit Grundschülern hier so ein Experiment gemacht in Freiburg. Da haben wir mit denen so ein bisschen Wasserverkostung gemacht, also verschiedenste Flaschen aus dem Supermarkt gekauft und dann Leitungswasser aus verschiedenen Regionen in Freiburg mit denen getestet und die mal gucken lassen, welches Wasser sie am liebsten mochten. Und das war ganz spannend, weil alle davon ausgegangen sind, dass sie das Mineralwasser irgendwie am liebsten mögen, und am Endeffekt hat das Leitungswasser aus der Schule gewonnen. Das war irgendwie auch ganz, ganz nett als Ergebnis.
Ich sagte auch, ich weiß zufällig auch, wo mein Leitungswasser hier in Leipzig herkommt. Das kommt aus dem Ostharz und das hat eine hervorragende Qualität. Ich trinke auch nur Leitungswasser. Und ich habe in meiner Heimatstadt tatsächlich den Luxus, dass es dort zwei Brunnen gibt, die bis auf unterschiedliche Tiefen gebohrt sind. Und da habe ich immer eine kleine Exkursion mit Kurgästen gemacht und wir haben uns dann eben auch dort mal so die Ionenfracht, die ist dort immer auf Infotafeln schön abgebildet, angeschaut. Da war immer meine Hypothese, okay, die tiefere Brunnenbohrung hat möglicherweise eine höhere Ionenfracht, weil das Wasser länger infiltriert ist. Das hat so eine längere Filterstrecke in sich, beziehungsweise mehr Kontakt eigentlich mit dem umliegenden Material. Gibt es tatsächlich diesen Zusammenhang oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ich glaube, ich wäre vorsichtig, das komplett pauschal zu sagen. Aber wir haben durchaus so Zusammenhänge von, das nennen wir Verweilzeiten. Also das heißt, je nachdem, wie lange das dauert, bis das Grundwasser da hingelangt, wo wir es dann im Endeffekt im Brunnen wieder rausholen. Und je nachdem, wie lang die Verweilzeiten sind, desto länger haben schon Stoffe Zeit, sich im Grundwasser zu lösen. Es können andere Stoffe auch wieder abgebaut werden. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt von Verschmutzungen reden, Wasser, was sehr alt ist, hat tendenziell oft noch gar nicht diese Verschmutzung, die wir heute irgendwie aufbringen. Die ist da oft noch gar nicht drin. Das heißt, auch je nachdem, wie alt das Wasser ist, kann auch das einen großen Unterschied machen.
Okay, und das wird ja auch häufig als Heilwasser angepriesen. Ja? Also Heilwasser ist, wenn ich das richtig überblicke, tatsächlich ein alter Begriff, der auch in irgendeinem Gesetz, ich meine, ist es das Heilpraktikergesetz oder so? Naja, es ist jedenfalls irgendwie juristisch definiert und definiert sich über die Gesamtmenge der Ionenfracht. Mhm. Das ist mal das, was ich einbringe. Und das wird ja immer als qualitativ hochwertig unter anderem bezeichnet, wenn es eben eine besonders hohe Ionenfracht hat. Schmeckt dann mitunter auch schon ein bisschen salzig. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das in hohen Mengen zum Beispiel für die Nieren besonders gesund ist. Aber nun ja, da sind die Leute eben unterschiedlich. Und es gibt da auch unterschiedliche Empfehlungen. Ja.
Genau, mit Heilwasser kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Gut.
Das sei dir belassen natürlich. Aber zurück zum Qualitätsbegriff vielleicht, ja. Wenn wir sagen, okay, unser Trinkwasser ist natürlich reguliert. Das heißt, die Qualität von Trinkwasser zeichnet sich dadurch aus, dass eben bestimmte Mengen von gelösten Stoffen nicht überschritten werden dürfen. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen? Was sind denn da die typischen Verdächtigen, die vorkommen?
Ja, also es gibt eine ewig lange Liste an Stoffen, die wir nicht in zu hohen Konzentrationen haben wollen. Also es geht immer um nicht darum, dass wir die Stoffe gar nicht tolerieren wollen, sondern dass es meistens um irgendwie so einen Grenzwert geht, ab dem wir sagen, es könnte potenziell schädlich werden. Und der Hauptplayer in Deutschland, den wir da quasi betrachten und der zum Hauptproblem geworden ist, ist das Nitrat im Grundwasser. Nitrat ist ein Stoff, das ist jetzt keine künstlich erzeugte Chemikalie. Das ist ein ganz normaler Nährstoff, den wir überall finden, den Pflanzen aufnehmen, den wir eigentlich weltweit so vorfinden. der aber in großen Mengen eben schädlich werden kann. Also wenn wir Konzentrationen von über 50 Milligramm pro Liter im Wasser haben, dann sagen wir, das überschreitet den Grenzwert und dann darf das so auch nicht mehr im Trinkwasser vorkommen. Das ist problematisch im Wasser, weil es eben dazu führen kann, dass wir weniger Sauerstoff im Blut aufnehmen, insbesondere für Neugeborene. Und das ist ein bisschen der Hauptaspekt vom Nitrat. Nitrat kann auch in hohen Konzentrationen den Ökosystemen schaden, weil es eben ein Nährstoff ist und dann zu erhöhtem Algenwachstum führt und in Ökosystemen schädlich ist. Aber von der Trinkwasser ist besonders dieser gesundheitliche Aspekt wichtig.
Okay, man könnte ja auf die Idee kommen, Nitrat ist ein Nährstoff. Das wissen vielleicht viele noch. Ja, aber Nährstoffe können doch eigentlich nicht schädlich sein. Es gibt
ja, das klingt doch erstmal nett.
Ja, es nährt, ja, ne? Mhm. Aber ich habe die Vermutung, das ist jetzt ein uneducated guess, dass Nitrat natürlich auch irgendwann direkt eine Toxizität entwickelt, aber es ist ja sicherlich auch ein Nährstoff zum Beispiel für Mikroorganismen im Grundwasser, genau, die dann auch Sekundärmetabolite abgeben und das sind dann also zusätzliche potenziell toxische Stoffe, die wir natürlich auch nicht aufnehmen wollen, ne?
Also was das Hauptproblem mit Nitrat ist, wenn wir es oder wenn es vor allen Dingen Neugeborene aufnehmen, die dann noch empfindlicher sind, ist, dass sich Nitrat im Magen von Neugeborenen zu Nitrit umwandeln kann. Und damit setzt sich das eben ans Hämoglobin im Blut und damit mindert es die Sauerstoffaufnahme. Das ist auch so ein bisschen bekannt als Blue Baby Disease. Das heißt, dass diese Neugeborenen wirklich ein bisschen blaue Hautfarbe kriegen können, weil sie Sauerstoffmangel haben. Das klingt jetzt nach einem ziemlichen Horrorszenario. Das müssen wir in Deutschland nie nirgendwo befürchten, weil eben aufgepasst wird, dass wir nicht zu viel Nitrat im Wasser haben. Wir haben aber einfach sehr hohe oder sehr viele Gebiete, in denen das Grundwasser diesen Grenzwert überschreitet. Und wir müssen halt sehr auf unsere Ressource aufpassen, um eben trotzdem eine gute Wasserversorgung sicherstellen zu können im Endeffekt.
Ja, das ist ein starkes Plädoyer. Und es ist ja möglicherweise auch so, und das haben viele Hörerinnen und Hörer auch schon gecheckt, dass natürlich im Kontext des Klimawandels sich viel verändern wird und dass möglicherweise auch die Ressource Grundwasser davon beeinflusst ist. Ja. Und Stressriss, das Projekt, in dem du jetzt in den letzten Jahren gearbeitet hast, wir nehmen das hier Ende März auf. Das heißt, das Projekt geht auch tatsächlich zu Ende in wenigen Tagen offiziell. Und wenn man reinschaut, wird man überwiegend entdecken, dass sich Stressriss mit landwirtschaftlichen Flächen überwiegend beschäftigt hat. Und da sind die Zusammenhänge schon klar, würde ich sagen, unseren Hörerinnen und Hörern, weil wir darüber hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Nitrat, landwirtschaftliche Flächen, alles klar. Du, liebe Caroline, hast dich aber mit Waldgebieten, mit Grundwasserressourcen unter Waldgebieten beschäftigt. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, na, welchen Zusammenhang gibt es denn jetzt mit Wäldern, Nitrat im Grundwasser? Das geht in meinem Kopf nicht zusammen. Erklär mir das
mal. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil genau, wir haben uns aus, ich denke, sehr einleuchtenden Gründen, vor allen Dingen in Stressriss, vor allen Dingen mit landwirtschaftlichen Gebieten beschäftigt, weil eben eine der Hauptquellen für Nitrat die Düngung ist und das eben einen sehr großen Stress im Grundwasser auslösen kann. Wenn wir jetzt an Wälder denken, denken wir normalerweise, genau wie du sagst, erstmal überhaupt nicht an Nitrat im Grundwasser. In Wäldern düngen wir normalerweise nicht, in Wäldern haben wir keine Abkläranlagen, also auch kein Abwasser und wir haben jetzt gar nicht so diese typischen Nitratquellen, die zu so einem Überschuss an Nitrat führen würden. Außerdem sind Wälder im Idealfall funktionierende Ökosysteme. Da wird Nitrat und andere Nährstoffe im Kreislauf gehalten. Das heißt, wir haben Stickstoff, aus dem dann Nitrat gebaut wird und der ist irgendwo in der Biomasse. Wenn die Biomasse verwittert, dann nehmen die Pflanzen und die Pilze im Wald es wieder auf. Und das Ganze bleibt die ganze Zeit im Kreislauf und wird quasi davor geschützt, ins Grundwasser zu kommen. Wir haben trotzdem, wie gesagt, Nitrat ist ein ganz normaler Nährstoff, der kommt auch im Wald vor. Und das Problem ist jetzt, wenn wir großflächiges Waldsterben sehen, also großflächiges Absterben von Waldflächen. Und genau das haben wir in Deutschland gesehen, insbesondere mit dieser Trockenheit, die in 2018 angefangen hat. Wenn man mal im Harz spazieren war, dann kann man sehen, dass da wirklich riesige Flächen an Wäldern verloren gegangen sind. Und der Harz ist ein sehr eindrückliches Beispiel, aber leider auch wirklich nicht das einzige Beispiel in Deutschland. Das heißt, wir haben ein sehr erhöhtes Baumsterben gesehen und wir haben das auch die Jahre darauf gesehen. Wir sehen auch immer noch, dass Bäume tendenziell geschwächt sind. Also der Waldzustandsbericht spricht von 4 von 5 Bäumen, die in einem schlechten gesundheitlichen Zustand sind. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass in Zukunft die Wälder anfälliger sind für solche Ereignisse. Und das wirft natürlich erstmal die Frage auf, wird der Wald jetzt auch zu einem Thema für Nitratverschmutzung im Grundwasser? Und ist das was, wo wir reinschauen müssen? Und was wir gemacht haben, ist im Endeffekt wirklich erstmal so eine erste Einschätzung zu geben. Wir hatten von Stressress geredet und in Stressress haben wir eben einen großen Datensatz erstellt an Trinkwasserschutzgebieten in Deutschland. Und diese Trinkwasserschutzgebiete sind aber eben nicht nur landwirtschaftlich genutzt, sondern zu einem großen Teil bewaldet. Und da das bis jetzt nicht so ein Problem war, hat man sich das gar nicht so genau angeschaut und wir haben vor allen Dingen mal reingeschaut, wie viel in diesen Trinkwasserschutzgebieten ist eigentlich Wald? Was ist das für ein Wald? Wie viel von diesem Wald ist eigentlich abgestorben? Und dann auch geschaut, sehen wir in diesen Gebieten, in denen recht viel Wald abgestorben ist, schon Effekte im Grundwasser? Weil nur weil dieser Wald jetzt oben abstirbt, kann es ja immer noch sein, wir haben einen Boden, der puffert das ab und wir sehen gar nichts im Grundwasser. Also hat uns interessiert, kommt da schon was an in der Kürze der Zeit? In Grundwasserjahren gesprochen sind 3 Jahre, nachdem wir nach dem Start der Dürre, wo wir uns das angeschaut haben, eben noch gar nicht so eine lange Zeit.
Das heißt, wenn ich an der Stelle zusammenfasse, also der Zusammenhang ist, in einem gesunden Wald stirbt auch immer mal ein Baum und der wird ganz normal verstoffwechselt. Jetzt im Kontext des massiven Waldsterbens, im Kontext des Klimawandels, passiert das aber massenhaft. Und diese Masse an Biomasse, die dann dort tot herumliegt, wird auch verstoffwechselt. Es wird unter anderem Nitrat in viel größeren Mengen als normal freigesetzt und die migriert dann auch ins Grundwasser. Und was ich jetzt als Bodenkundler weiß, ist ja, Nitrat ist hochmobil in der Bodenmatrix, im Gegensatz zum Beispiel zu Phosphat, was so gut wie gar nicht mobil ist, was wirklich residual über viele Jahrhunderte und Jahrtausende an Ort und Stelle verbleiben kann. Das heißt, Nitrat, sagen wir immer, das rauscht mehr oder weniger schnell runter ins Grundwasser. Und da kann man also auch in relativ kurzen Zeiträumen möglicherweise, du wirst es mir gleich erklären, eine Veränderung sehen. Aber mich interessiert zunächst erstmal die Methodik. Wie seid ihr da vorgegangen? Ihr habt bestimmt gebohrt wie blöde, oder?
Tatsächlich haben wir uns den Aufwand gar nicht selber gegeben. Sagen wir mal, wir haben im Endeffekt Daten zusammengesammelt, also von den ganzen Bundesländern in Deutschland. Es gibt ja Monitoring, das schon stattfindet. Es werden an vielen Grundwassermessstellen Nitratkonzentrationen gemessen. Und wir haben im Endeffekt deutschlandweit geguckt, was kriegen wir da zusammengetragen von den Sachen, die schon vorhanden sind. Das heißt, wir sind tatsächlich, ich würde jetzt fast sagen, leider gar nicht in ganz Deutschland rumgefahren. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, mir die ganzen Waldstandorte anzusehen. Aber wir haben im Endeffekt wirklich die Daten zusammengesammelt, die es schon gibt und geschaut, was wir damit machen können.
Das ist natürlich smart, will ich an der Stelle mal sagen. Hast du dir den Bohraufwand gespart? Ja. Und warum die Ressourcen nicht nutzen? Und was habt ihr denn gefunden?
Also, wir haben uns erstmal überhaupt angeschaut, wie gesagt, wie sieht das so ganz insgesamt über die Trinkwasserschutzgebiete aus und haben erstmal ganz generell festgestellt, dass wir wirklich um die 43% der Bedeckung in Trinkwasserschutzgebieten, dass das Wälder sind. Also das bedeutet erstmal, das ist eine relativ große Fläche von diesen Trinkwasserschutzgebieten, auf denen eben Wald steht. Und das ist an sich ja auch logisch, wenn wir sagen, okay, Wald ist normalerweise auch so ein Garant für eine gute Wasserqualität und schützt das Wasser. Wir haben dann geschaut, wie viel Wald in diesen Gebieten ist abgestorben und haben halt mit den Fernerkundungsprodukten, die wir uns da angeschaut haben, das sind so Satellitenbilder, in denen man schaut, wo stand vorher Wald und wo ist der jetzt weg, haben wir gesehen, dass ungefähr 5% von diesem Wald komplett verschwunden sind. Das kommt ganz gut überein mit den Zahlen, die wir auch für ganz Deutschland haben. Das heißt auch, dass in Trinkwasserschutzgebieten der Wald jetzt irgendwie nicht besser dran ist als in anderen Gebieten oder nicht besser geschützt ist, sondern dass wir da einfach genauso viel Wald verloren haben wie in anderen Gebieten. Und es gibt neue Studien, die auch noch zeigen, dass wir das gegebenenfalls unterschätzt haben könnten. Also, dass wenn man noch ein bisschen stärker reinzoomt und noch mehr schaut, wie viele einzelne Bäume sind vielleicht abgestorben, dass die Zahlen dann tatsächlich noch deutlich höher sein könnten. Wir haben jetzt leider nicht für jedes von diesen Trinkwasserschutzgebieten Zeitreihen von Nitrat im Grundwasser, sondern wir sind da auf eine kleinere Auswahl an Gebieten gegangen, für die wir eben gute Zeitreihen zur Verfügung haben. Eben Zeitreihen von Nitratkonzentrationen im Grundwasser. Und da haben wir uns Gebiete rausgesucht, in denen entweder relativ viel Wald verloren gegangen ist, also relativ viel heißt, mehr als ein Viertel der Waldfläche ist verloren gegangen, oder Gebiete, die wir so als Referenzgebiete uns angeschaut haben, die in den gleichen Regionen liegen, in denen aber nicht viel Wald verloren gegangen ist. Und haben dann geschaut, ob wir statistisch nachweisbare Anstiege in der Nitratkonzentration im Grundwasser finden, nach Start der Trockenheit in 2018. Und die haben wir gefunden. Ich glaube, sonst würden wir hier wahrscheinlich nicht reden. Und zwar haben wir in ungefähr der Hälfte der Gebiete mit starkem Waldverlust eben solche signifikanten Anstiege gesehen. Im Mittel über all diese Gebiete mit Waldverlust hat sich die Nitratkonzentration ungefähr verdoppelt. Also ist von ungefähr 5 Milligramm pro Liter auf 11 Milligramm pro Liter angestiegen. Und wir sehen halt bis jetzt so einen Anstieg. Also das heißt, das kann auch noch weitergehen in den nächsten Jahren. Wir haben nichtsdestotrotz aber auch in der Hälfte der Gebiete mit Waldsterben eben keine Anstiege gesehen. Also das heißt, es gab auch Gebiete, in denen vielleicht die Reaktion langsamer ist, also vielleicht das Grundwasser länger braucht, um eben am Brunnen anzukommen, und vielleicht sehen wir diesen Anstieg erst in den kommenden Jahren. Vielleicht gibt es aber auch eben Schutzmechanismen im Wald oder im Boden selber, die eben verhindern, dass dieses Nitrat ins Grundwasser gelangt. Also wir können uns vorstellen, dass verschiedene Waldökosysteme besser geeignet sind, um eben dieses Nitrat auch wieder abzufangen und eben wieder doch in einen Kreislauf zu geben, oder dass eben Eigenschaften im Boden oder der Geologie eben auch für so einen Nitratabbau auf dem Weg ins Grundwasser sorgen und das deswegen besser geschützt ist. Aber genau das ist der Punkt, wo wir eben bis jetzt Vermutungen anstellen und wo wir in Zukunft weiter reinschauen wollen und eben besser verstehen wollen, was da mögliche Mechanismen sein könnten und wie wir auch aktiv dafür sorgen können, dass wir das Grundwasser eben schützen können.
Ja, weil genau, der Schutz steht im Vordergrund. Also ihr habt da jetzt diese Perspektive eröffnet hier in der Bundesrepublik Deutschland. Habt da auch natürlich eine Studie auf den Markt geworfen, die wir auch verlinken werden unter dieser Folge. Und habt da sozusagen vorgearbeitet. Aber das wäre jetzt auch noch die Gelegenheit, ja, um eben entsprechende Schutzmaßnahmen zu etablieren, ne? Mhm. So, wenn ich dich richtig verstehe. Wie ist denn, ist das schon in anderen Ländern mal in vergleichbarer Weise gemonitort worden oder untersucht worden? Gibt es da andere Befunde und lassen sich daraus vielleicht irgendwelche Prognosen ableiten, wie es in Zukunft hier weitergehen könnte diesbezüglich?
Ja, also Prognosen haben wir nicht, also nicht, dass ich es wüsste. So, das ist eigentlich das, was unser Ziel für die Zukunft ist, da wirklich sicherere Prognosen stellen zu können. Also was wir jetzt liefern, ist quasi mal so ein Ausblick in, okay, das hat einen Einfluss und den haben wir vielleicht bisher unterschätzt. Es gab ja schon mal diese Debatte um Waldsterben mit saurem Regen und so weiter. Und da gab es einige Studien im Bayerischen Wald, die sich das Ganze auch angeschaut haben. Fokus eher auf Bodenwasser, nicht so sehr auf Grundwasser. Auch da konnte man sehen, dass die Nitratkonzentrationen stark angestiegen sind, dass das Ganze sich normalerweise einige Jahre hält und dann eben wieder abklingen kann. Also der Wald regeneriert sich ja schon wieder. Aber wir haben eben noch nicht so wirklich dieses systematische Wissen über viele verschiedene Gebiete hinweg. Und genau das ist das, was wir jetzt in Zukunft auch angehen wollen. Und du hast es ja auch gesagt, Stressrest läuft aus. Stressrest hat uns vor allen Dingen mit diesen Trinkwasserschutzgebieten irgendwie einen sehr schönen Startpunkt gegeben, um uns da ein bisschen reinzufuchsen. Und für die Arbeit, über die wir jetzt hier reden, die ging von vornherein auch schon so ein bisschen darüber hinaus, weil wir an der Uni Freiburg sehr viel Waldexpertise zur Verfügung haben. Also wir haben die Professur für Waldbau, wir haben die sensorbasierte Geoinformatik und eben Leute, die sehr verschiedene Expertise damit reinbringen, die jetzt über diese landwirtschaftlichen Aspekte hinausgehen. Und wir haben jetzt in Freiburg seit Anfang diesen Jahres das Exzellenzcluster Future Forest, in dem es darum geht, wie sich die Wälder der Zukunft entwickeln werden und was sich da für neue Ökosysteme entwickeln werden und wie diese Ökosysteme eben im Zusammenspiel mit unserer Gesellschaft auch funktionieren. Und genau dabei geht es eben genau darum, zu schauen, wie können eben auch diese Wälder der Zukunft, wie können die unser Grundwasser schützen als eine Ökosystemleistung? Und wie können wir diesen ganzen Prozess vielleicht auch aktiv unterstützen und steuern, um eben sicherzugehen, dass das Grundwasser langfristig geschützt ist?
Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt schon besorgt wart kurz, dass es natürlich auch diese Nitratbefunde im Grundwasser unter Wäldern gibt, dann könnt ihr euch jetzt etwas beruhigen, weil es gibt natürlich Leute, zum Beispiel die, die in diesem tollen Exzellenzcluster arbeiten, die sich auch darum kümmern. Auch in Zukunft. Und du gehörst sicherlich auch dazu, Caroline, oder?
Ich gehöre auch dazu, genau.
Sehr schön.
Ich denke, das Ganze ist auch eine sehr große Chance. Also jetzt quasi mitzudenken, wie können Wälder der Zukunft aussehen? Und eine Hypothese von uns ist eben auch, dass zum Beispiel Mischwälder deutlich besser da drin sind. Einerseits erstmal überhaupt weniger Schäden abzubekommen, also weil wir verschiedene Baumarten haben und die gegenseitig sich so ein bisschen abpuffern können in ihrer Sensitivität, zum Beispiel gegenüber von Trockenheit, aber auch dafür sorgen können, dass Nitrat gegebenenfalls weniger ins Grundwasser gelangt. Und ich persönlich bin schon lieber in einem Mischwald joggen als in so einer reinen Fichtenmonokultur. Also ich denke, wir können da diese Synergie auch nutzen, um Wälder der Zukunft irgendwie so mitzugestalten, dass wir da verschiedenste Ökosystemleistungen wie eben sauberes Wasser gut schützen können.
Das ist wirklich ein toller Ausblick, gerade weil ich weiß, dass viele Forststudierende uns auch hören und sich damit auf die Bodenkunde-Klausuren vorbereiten. Für die ja sicherlich auch ein Ansporn, in Richtung Waldbau zu gehen und den Wald der Zukunft eben auch klimaresilient in diesem Sinne zu bauen. Ja. Ich will nur noch eine Sache erwähnen, Caroline, die mir eben aufgefallen ist, weil ihr habt ja nicht nur in Anführungszeichen wissenschaftliche Studien erarbeitet, sondern da ist tatsächlich auch was Schönes rausgefallen, was für meine praktische Arbeit sehr, sehr wertvoll ist. Ich bin in der Genehmigungsplanung tätig. Und schreibt da Bodenschutzkonzepte. Und da gibt es aber auch Kolleginnen und Kollegen, die beschäftigen sich dann in diesem Kontext immer mal mit Wasser, ne? Unter anderem mit Grundwasserressourcen. Und ihr habt ein Dataset erarbeitet zu Trinkwasserschutzgebieten in der Bundesrepublik Deutschland, ne?
Genau, genau. Da war ich dran beteiligt. Das war vor allen Dingen aber auch eine Kollegin von mir, die Katrin Schillert. Die hat diesen Datensatz von Trinkwasserschutzgebieten für ganz Deutschland zusammengestellt und harmonisiert. Also das heißt, dieser Datensatz ist frei verfügbar und ist veröffentlicht. Es gibt auch eine Veröffentlichung dazu, in der wir nochmal so ein bisschen ins Detail gegangen sind, um zu schauen, wie werden diese Trinkwasserschutzgebiete charakterisiert und welche Gebiete sind vielleicht besonders anfällig für Stressoren, wie eben Trockenheit, Übernutzung und so weiter. Das heißt, bietet natürlich ein großes Potenzial, um wirklich zu schauen, wo sind unsere Trinkwasserressourcen gegebenenfalls unter Druck.
Ja, liebe Caroline, wir kommen leider schon zum Ende dieses tollen Interviews, in dem ich wirklich viel gelernt habe. Du kannst doch mal prüfen, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Also ich habe einmal einen systemischen Zusammenhang verstanden zwischen dem Waldsterben tatsächlich im Kontext des Klimawandels und der Möglichkeit der Anreicherung von Nitrat im Grundwasser. Das war mir vorher auch tatsächlich überhaupt nicht gewahr und das hast du mir hier erklärt. Ich habe mal wieder gelernt, dass man eben in geförderten Forschungsprojekten in dem Fall sehr smart arbeiten kann, dadurch, dass man einfach bestehende Monitorings befleißigt und sich diese Daten anschaut und versucht eben systematische Zusammenhänge daraus abzuleiten. Das ist das, was ihr gemacht habt. Und was ich auch wieder gelernt habe, was für meine praktische Arbeit sehr von Relevanz ist, dass aus solchen Forschungsprojekten eben auch noch eine Menge rausfallen kann, in dem Fall ein frei zugänglicher Datensatz zu Trinkwasserschutzgebieten in der Bundesrepublik Deutschland, neben vielen weiteren Studien, die ihr erarbeitet habt und natürlich vielen Kontakten, die ihr geknüpft habt und auch einer tollen Zukunftsperspektive bei euch in Freiburg mit dem Exzellenzcluster, mit dem ihr eben Leute befähigen werdet, einen klimaresilienten, zukunftsweisenden Wald zu bauen. Und ich glaube, das ist an der Stelle eine runde Sache. Habe ich mir das so richtig gemerkt, Caroline?
Ja, ich denke, das hast du dir richtig gemerkt. Ich glaube, von diesem Cluster wird man noch relativ viel hören in verschiedenste Richtungen. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch an der Uni Freiburg passiert. Genau, und ich denke, das Ganze sollten wir mehr als eine Chance sehen, als jetzt eine große Bedrohung und als eine Chance, quasi die Wälder der Zukunft zu schützen und eben mit unserer Gesellschaft zusammen mitzudenken, mit all diesen wunderbaren Ressourcen, die sie eben für uns bieten, wie eben das Wasser sauber zu halten und zu schützen.
Liebe Caroline, das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte aber die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um dir wirklich ganz herzlich für deine Arbeit zu danken, die du als Wissenschaftlerin, als akademische Rätin und somit auch in der Lehre wirklich vollbracht hast und auch noch vollbringen wirst. Das ist ja mitunter auch ein Job, der einen auf unterschiedliche Weisen fordert, habe ich mir sagen lassen, der einen auch manchmal ein bisschen so in Sackgassen führt. Und das ist manchmal sicherlich auch nicht angenehm, aber man merkt dir an, dass du eben ganz viel Leidenschaft mitbringst und sehr bemüht bist, diesen Forschungszweig weiter voranzutreiben. Und dafür möchte ich dir an der Stelle einfach mal ganz herzlich danken für deine Arbeit, liebe Caroline.
Dankeschön, das freut mich. Ja, ich glaube, Wissenschaft ohne Sackgassen ist nicht möglich, das gehört dazu. aber ebenso, ich freue mich immer, wenn wir das Wissen irgendwie aus diesem Elfenbeinturm Wissenschaft rausbringen können und wenn man da irgendwie mehr Leute mit erreichen kann. Und dafür auch danke für deine Arbeit.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.